Vítame vás und herzlich willkommen. Sie haben Radio Prag eingeschaltet, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Strachinja Bucan. Ich begleite Sie durch unsere aktuelle Samstagssendung. Am 27. Juni 1950 wurde die Journalistin und Politikerin Milada Horáková nach einem Schauprozess hingerichtet. Aus diesem Grund erinnert man sich in Tschechien an diesem Tag an die Opfer des Kommunismus. In rund 10 Minuten stellen wir Ihnen in unserer Sendereihe Forum Gesellschaft eine Initiative vor, die sich besonders bei der Erinnerungsarbeit engagiert. Und das mit einer etwas vergessenen Tradition. Etwas optimistischer wird es in unserem Sprachkurs. Es geht nämlich um das Kino. Und um bewegte Bilder geht es auch in unserem Kultursalon. In Karlovy Vary geht nämlich an diesem Wochenende das 52. internationale Filmfest zu Ende. Aus diesem Grund schauen wir noch einmal hinter die Kulissen einige der diesjährigen Produktionen. Viel Spaß bei unserer Sendung und bleiben Sie dran. Filmstars wie Uma Thurman, Casey Affleck und Jeremy Renner, der Regisseur Ken Loach und der Drehbuchautor Paul Laverty oder der Komponist James Newton Howard waren in Karlovy Vary in diesem Jahr dabei. Daneben wurden aber auch weniger populäre Filmberufe in den Fokus genommen. Das 52. Internationale Filmfestival in Karlsbad geht an diesem Wochenende zu Ende. Markéta Kachlíková blickt zurück.
Ich möchte gerne Filme gucken, internationale Filme, natürlich auch deutsche Filme, Koproduktionen mit deutscher Beteiligung und mich einfach über die Filmlandschaft hier in Europa, Osteuropa auch zu informieren.
Soweit der Journalist Kai aus Potsdam. In Karlsbad war er in diesem Jahr nicht zum ersten Mal und mit dem Angebot war er zufrieden. Auch Carolina und Pavlina wollten sich Filme ansehen, mussten letztlich aber nach einer anderen Unterhaltung suchen. Sie hätten sich schlecht vorbereitet. Sie seien gekommen und hätten keine Eintrittskarten mehr bekommen. Sie seien sehr verärgert, denn sie hätten nicht gewusst, dass man die Karten im Voraus kaufen muss. Auch für morgen sei alles schon ausverkauft. Es tue ihnen leid. Sie seien hierher gefahren und wahrscheinlich würden sie keinen einzigen Film sehen. So eine Zuschauerin. Ein Besuch der naheliegenden Burg Locket bietet sich als Ersatzprogramm an. Václavs Vorbereitung war besser. Er habe sich bereits einige Filme aus dem Hauptwettbewerb ausgewählt. Außerdem möchte er einige tschechische Filme sehen, die im letzten Jahr uraufgeführt wurden und die er verpasst habe. Soweit einige Stimmen aus Karlsbad. Von den Zuschauern nun zur anderen Seite der Leinwand, zu den Filmschaffenden. Und da geht es natürlich nicht nur um Schauspieler und Regisseure. Bewegte Bilder ohne Kameraleute, Bühnenbildner und Kostümdesigner, Schnitt- und Tonmeister sind nicht möglich. Darauf wollten die Organisatoren des Karlsbader Filmfestivals in diesem Jahr besonders aufmerksam machen. Monika Wille ist eine österreichische Filmeditorin. Sie ist für ihre Zusammenarbeit mit den Regisseuren Michael Glavroger, Barbara Albert und Michael Haneke bekannt. Radio Prag hat sie nach einer Podiumsdiskussion im Karlsbader Hotel Thermal vors Mikrofon gebeten.
Im Fokus der Debatte standen hier die Filmprofessionen, die nicht so bekannt und populär sind wie die Schauspieler und die Regisseure. Sie haben den Beruf der Schnittkünstler vertreten oder Editoren. Wie würden Sie Ihre Arbeit beschreiben?
Wie schon während des Panels gesagt, viele Editoren vergleichen ihre Arbeit gerne mit dem Schreiben. Ich denke, das stimmt nur sehr bedingt. Wir bekommen in den Schneideraum Sätze, ganze Sätze, Worte, Paragraphen. die erlauben es dann, die Geschichte zu erzählen. Und je nachdem, wie konzeptionell ein Film ist oder wie viel vorher gearbeitet wurde, haben wir manchmal die Möglichkeit, wirklich etwas neu zu schreiben und neu zu erzählen. Der Film ist dann das, was bei uns, wir sind die letzte Station, dann geht es in die Tonbearbeitung, die auch extrem wichtig ist. Ja, aber der Film wird im Schneiderraum geformt.
Der Film wird aber dann als der Film eines Regisseurs präsentiert. Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen dem Regisseur und dem Schnittkünstler aus?
Die Zusammenarbeit zwischen Regie und Schnitt ist so unterschiedlich, wie die Regisseure sind und wie auch die Editoren sind. Es gibt Regisseure, die wirklich quasi vom ersten Tag bis zum letzten im Schneiderraum sitzen. Es gibt ganz viele und immer mehr, die das nicht wollen, aber auch nicht können. Es gibt Regisseure, die können zum Beispiel nicht ausmustern. Also die haben die Geduld nicht, sich vom gleichen Take 15, 20 anzuschauen, auch nicht 7 und dann zu wählen. Die brauchen wirklich dann Editoren, um das zu machen, und andere wiederum können das sehr, sehr genau und sehr präzise. Oder auch Geschichten erzählen. Ich meine, es ist ja natürlich ein Handwerk und manchmal muss man einfach wissen, wie man was schneiden kann und Vorschläge macht, wie man was erzählt, auch rein handwerklich, um eine Szene besser in den Fokus zu bekommen, um die Geschichte besser zu erzählen.
Und was ist für Sie angenehmer? Mögen Sie mehr Freiheit, mehr Raum für Ihre eigenen Entscheidungen oder bevorzugen Sie, wenn der Regisseur mit Ihnen immer wieder diskutiert und jedes Bild vielleicht bespricht?
Ich arbeite gerne an guten Filmen. Das ist unser tägliches Glück, hängt immer von der Qualität des Materials ab. Das heißt, ich arbeite sehr, sehr, sehr gerne mit Michael Haneke und es passiert aber natürlich nur alle 2 oder 3 Jahre. Und dann arbeite ich auch gerne sehr mit Material alleine. Das Schönste ist immer gutes Material und dann bin ich mit allen Varianten glücklich.
Und welcher Typ von Regisseuren ist eben Michael Haneke, was die Arbeit mit Ihnen betrifft?
Michael Haneke ist, wie man wahrscheinlich sich vorstellen kann, der ist quasi immer im Schneideraum. Ausnahmen sind Tonarbeiten oder also in dem Moment, wo es quasi dokumentarisch wird, wo man Dinge aussuchen muss, wie zum Beispiel Radio. Wir haben jetzt im Nachhinein zwei Radiosendungen eingebaut. Da hat das dann gerne, wenn ich alleine vorbereite. Aber ansonsten ist er jemand, der, und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, der einfach dabei sein will, wenn das, was er sich so genau und präzise ausgedacht hat, entsteht.
Sie haben sowohl Spielfilme als auch Dokumentarfilme geschnitten. Ist das Herangehen anders?
Ja, der Unterschied zwischen Dokumentarfilmschneiden und Spielfilmschneiden ist sehr, sehr groß, weil man beim Dokumentarfilm vorab einfach nicht weiß, was kommt. Insofern kann erst entweder während, ganz oft, jetzt auch mit dem Michael Klawocka war es oft so, dass er durch das Schneiden an einer Episode zum Beispiel sich seinen Film entwickelt hat. Also wir hatten so eine Arbeitsweise uns erarbeitet, dass er sowohl für Working Man's Death als auch für Horse Glory eine Episode gedreht hat. Er ist mit dem Material gekommen, das haben wir geschnitten. Daraus hat er, wie er immer gesagt hat, seine Lehren gezogen und hat dann den Film weitergedreht. Bei Horse Glory zum Beispiel wollte er fünf Episoden drehen. Nachdem aber sein erster Dreh so toll geglückt ist und so gehaltvoll war, so groß, hat er dann entschieden, er kann nur noch 2 zusätzliche Episoden drehen und dadurch hat sich alles geändert.
Sie sind zum Filmfestival nach Karlsbad auch mit Ihrem eigenen Film gekommen, den Sie hier präsentieren. Können Sie den Film ein bisschen vorstellen?
Untitled ist ein Projekt, das sich zum großen Ziel nahm. Michael Klawocka wollte mit seinem Kameramann und dem Tonmann ein Jahr lang um die Welt fahren, ohne ein Thema, ohne die Last eines Themas, ohne zu sagen, ich muss das verfolgen. Eine vage Route, nur mit dem Auto. Er wollte seiner Intuition und seiner Neugierde folgen und nach dem Prinzip des Serendipity das drehen, was er für wichtig erachtet. Weil er ein so renommierter Dokumentarfilmer war, international so anerkannt, hat er dafür auch die Finanzierung bekommen. Michael ist nach 4 Monaten und 19 Tagen gestorben an Malaria in Liberia. Und ich war immer die geplante Editorin. Ich habe aus dem Material einen Film gemacht, das ist Untitled.
Sind Sie zum ersten Mal in Karlsbad?
Ja, leider, weil wie immer die Regisseure nehmen die Editoren nicht mit auf die Festivals. Jetzt reise ich mit dem eigenen Film als Co-Regisseurin sehr viel und ich werde wiederkommen, ist ja nicht so weit.
Die Filmpublizistin Martina Watzkowa hat das Programm die ganze Woche lang aufmerksam verfolgt. Viel gesprochen wurde in Karlsbad über den tschechischen Vertreter im Doku-Wettbewerb, das Filmporträt eines Neonazis, Život podle Daliborka, auf Deutsch Das Leben nach dem kleinen Dalibor von Vít Klusák.
Vůbec se nedivím, že se o něm hodně mluví, protože si myslím, že je to film, který otevřel hodně otázek.
Ich wundere mich nicht, dass über den Film viel gesprochen wird. Der Film hat meiner Meinung nach viele Fragen gestellt. Manche Antworten gibt der Film selbst. Er ist aber sehr offen und fordert die Zuschauer auf, sich selbst ihre Meinung zu bilden. Und zwar zum Thema Intoleranz und Neonazismus. Die Hauptfigur ist ein Mensch, der sehr aggressiv ist in den sozialen Netzwerken gegen Juden, Flüchtlinge und gegen Roma. Dann stellt der Zuschauer aber fest, dass er nur im Internet so radikal ist, in Wirklichkeit aber ein zerbrechlicher Mensch ist. Man fragt sich, ob dieser Mensch wirklich imstande wäre, jemanden zu verletzen. Der Film zeigt diese Ambivalenz sehr gut.
Doch durch die Zerbrechlichkeit lasse sich Dalibors Handeln im Internet nicht entschuldigen. Er trage volle Verantwortung dafür und die Gesellschaft müsse sich dessen bewusst sein, betont Watzkowa. Gemeinsame Züge bzw. Themen in den Wettbewerbsfilmen zu suchen, hält die Filmpublizistin für schwierig.
Es ist interessant zu sehen, was für eine Welt die Filme etwa bei der Berlinale und Cannes zeigen. Worauf reagieren die Regisseure bereits und worauf noch nicht? Die Migrationskrise bewegt heute die Welt und sie verändert sich dadurch. Noch vor einem Jahr hätte kaum jemand geglaubt, dass Donald Trump Präsident wird, dass Europa infolge des Brexits langsam zerfallen wird. Die Filmschaffenden suchen nach Wegen, sich mit diesen schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel das Festival in Berlin, das immer sehr politisch ist, reflektiert immer irgendwie solche Themen. Im Unterschied dazu war Cannes etwas zurückhaltender. Als ob die Filmemacher nicht ganz genau wüssten, wie sie sich damit auseinandersetzen sollten. Sie bevorzugen einfache Stories, suchen nach Sicherheiten in Themen wie die Familie oder die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auch die Filme in Karlsbad, die ich bisher gesehen habe, entsprechen dieser Tendenz.
Der deutsche Journalist Kai weiß zu schätzen, dass Karlsbad ein eher kleines, aber durchaus bedeutendes Festival sei.
Ist ja eine A-Liga der Festivals in Europa. Allerdings eben nicht so groß wie Cannes, nicht so überlaufen wie die Berlinale beispielsweise. Man trifft sich viel mehr, man kann viel mehr mit Leuten kommunizieren, auch mit Menschen, die nicht primär mit Film zu tun haben, aber gern Film schauen, weil es eben auch ein Publikumsfestival ist und demzufolge ein viel intensiverer Austausch auch zwischen den Leuten irgendwie möglich ist. Und es ist letztendlich einfach auch eine schöne Stadt.
Markéta Kachlíková war das mit ihrem Resümee aus Karlovy Vary. Und zum Abschluss des Filmfestivals nehmen wir sie auch in unserem Sprachkurs noch einmal mit ins Kino.
Wenn man sich einen Film anschauen, geht man ins Kino.
Jede do kina.
Früher pflegte man ins Lichtspielhaus zu gehen.
Jede do biografu.
Beziehungsweise umgangssprachlich.
Jede do biaku.
Heute würde aber keiner mehr dieses Wort nutzen. Stattdessen hört man eher ins Multikino gehen.
Jede do multikina.
Oder
jede do multiplexu.
Womit große Kinopaläste mit vielen Kinosälen.
Kinosali.
Gemeint sind. Die Zuschauer,
Diváci,
setzen sich dort in einen verdunkelten Raum und schauen, wie die Bilder auf eine Leinwand,
Plátno,
projiziert werden.
Promítat.
Was wird heute im Kino gegeben?
Co dnes dávají v kině?
Das fragt man vor einem Kinobesuch. Ins Kino geht man gewöhnlich, um einen Spielfilm,
Hrani Film,
zu sehen. Darin spielen Schauspieler, es gibt aber auch Puppenfilme,
Loutkové Filme,
bzw. Zeichentrickfilme,
Animované Filme.
Dauert der Streifen eine längere Zeit, wird er als abendfüllender Film,
Celovečerní Film,
bezeichnet. Ein Kurzfilm,
Krátký Film,
gehört in den meisten Fällen dem Genre des Dokumentarfilms,
Dokumentární Film,
an. Abhängig von Inhalt oder Gestaltungsmerkmalen kann ein Film einem Genre wie Kriminalfilm,
Kriminální Film,
Komödie,
Komödie,
Geschichtsfilm,
Historický Film,
Science-Fiction-Film,
Sci-Fi,
Horrorfilm,
Horror,
Thriller,
Thriller,
Liebesfilm,
Milostný Film
und so weiter und so fort zugeordnet werden. Viel Spaß beim Zuschauen und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Gewohnt hat den Sprachkurs Markéta Kachlíková für Sie vorbereitet. Das erste Mal wurde diese Folge am 26. Juni 2012 ausgestrahlt. Nun kommen wir aber zu etwas ganz anderem. Sie hören weiterhin Radio Prag, den Auslandsdienst des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. An die Opfer des Kommunismus zu erinnern und zudem vor totalitären Regimen zu warnen. Das war das Ziel einer 10-tägigen Kampagne, die in den vergangenen Tagen von der Plattform Bez Komunistů CZ in Prag ins Leben gerufen wurde. Petr Marek ist einer der Gründer dieser Plattform und Martina Schneiborgova hat nach einer der Veranstaltungen mit ihm gesprochen. Mehr erfahren Sie in der folgenden Ausgabe vom Forum Gesellschaft.
Der 27. Juni gilt in Tschechien als Tag des Gedenkens an die Opfer des Kommunismus. Am 27. Juni 1950 wurde die tschechoslowakische Politikerin und Widerstandskämpferin Milada Horáková hingerichtet. Viele Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, darunter Albert Einstein oder Winston Churchill, setzten sich zuvor vergebens für die Begnadigung von Horáková ein. Letztlich wurde sie in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Sie war die einzige Frau, die nach einem politischen Prozess hingerichtet wurde. Inzwischen ist sie zum Symbol des Widerstands gegen den Kommunismus geworden. Die Plattform Bez Komunistů CZ erinnert jedes Jahr an Milada Horáková sowie andere Opfer des Kommunismus. In diesem Jahr startete die Initiative um das Datum des 27. Juni eine Kampagne mit dem Titel Jdu s hlavou vztyčenou, zu Deutsch etwa Ich schreite erhobenen Hauptes. Diese Worte schrieb Milada Horáková kurz vor ihrer Hinrichtung. Zu Beginn der Veranstaltungsreihe wurden auf der Prager Kamperinsel die Namen von Menschen verlesen, die vom kommunistischen Regime aus politischen Gründen hingerichtet wurden oder in Gefängnissen und Arbeitslagern gestorben sind. Rund 1000 Namen waren auf der Liste, die die Plattform zusammenstellte. Petr Marek ist einer der Initiatoren der Gedenkveranstaltung. Diese Art des Gedenkens sei nicht völlig neu, sagt Marek.
Bei uns wurden schon vor 15 Jahren auf dem Altstering in Prag die Namen der Opfer des Kommunismus verlesen. Wir wollten mit unserer Veranstaltung daran anknüpfen. Es konnte aber nur ein Bruchteil der Namen von der Liste erklingen. Ein anderes Mal können wir das Vorlesen fortsetzen. Bekannt sind die Namen derjenigen, die hingerichtet worden sind. Es gab insgesamt 248 Menschen, die nach politischen Prozessen getötet wurden. Viele Menschen starben jedoch auch in den Gefängnissen oder in den kommunistischen Arbeitslagern. Häufig wurde auch der Tod eines politischen Gefangenen vertuscht. Eine vollständige Liste der Opfer des Kommunismus kann nie mehr zusammengestellt werden. Historiker schätzen deren Zahl auf bis zu 10.000 Menschen.
Zhruba k číslu 10.000 obětí, když vezmeme v potaz právě to zakamuflování.
Das Verlesen der Namen sei darum ein symbolischer Akt, erklärt Petr Marek. Die Initiative habe zudem an die Helden auf dem Ehrenfriedhof im Prager Stadtteil Ďáblice erinnert, sagt der Aktivist.
To vlastně masový hrob
Dort befindet sich eigentlich ein Massengrab. Wenn ich von den Heldennamen spreche, muss ich jedoch daran erinnern, dass es bis heute nicht bekannt ist, wer alles dort bestattet wurde. Experten gehen davon aus, dass dort mehr als 100 politische Gefangene bestattet wurden. Vermutlich liegen dort jedoch bedeutend mehr Menschen begraben. Leider wurden gleich nach der Wende von 1989 keine Forschungen in dieser Hinsicht durchgeführt. Wir wissen bis heute nicht, wo die sterblichen Überreste von Milada Horakova sowie den anderen 247 hingerichteten politischen Gefangenen liegen. Es wird vermutet, dass sie teilweise auf dem Friedhof im Stadtteil Motol, aber größtenteils in Djablice bestattet wurden.
Pozebiště v Motole a z větší části právě v těch Ďáblicích.
In Ďáblice wurden Marek zufolge einige tausend Menschen in einem Massengrab bestattet, wobei nicht alle davon politische Gefangene waren. Darunter seien auch mehrere Kinder gewesen, so Petr Marek.
Na náhrobcích tam je 43 jmen, ale ve skutečnosti...
Auf den Grabmälern stehen 43 Namen von Kindern, die von aus politischen Gründen verurteilten Frauen im Gefängnis zur Welt gebracht wurden. Es zeigte sich, dass die Zahl dieser Kinder höher war als vermutet. Wir von der Plattform setzen uns dafür ein, dass die Vergangenheit untersucht wird.
bezkomunistů.cz za to, aby tato minulost byla prošetřena.
Laut Petr Marek gibt es Beispiele im Ausland, wo die sterblichen Überreste von geheimbestatteten politischen Gefangenen aus Massengräben durch den Vergleich der DNA von deren Verwandten identifiziert worden sind. Er erinnert an die Abteilung L auf dem Powalski-Friedhof in Warschau. Dort sei es gelungen, die Identität von mehr als 100 Menschen herauszufinden. Die polnische Gesellschaft habe der Aufarbeitung der Vergangenheit große Aufmerksamkeit beigemessen, meint Petr Marek.
Třeba i Německo právě také se vyrovnávalo.
Auch Deutschland hat die kommunistische Vergangenheit erfolgreicher aufgearbeitet, unter anderem dank der Gauk-Behörde. Uns tut es leid, dass unsere Gesellschaft sich keinen Rat mit dem Erbe des Kommunismus wusste. Darum versuchen wir, das einigermaßen nachzuholen.
Posunula dále už před lety, tak se snažíme aspoň dnes něco napravit.
Die mangelhafte Aufarbeitung des Kommunismus war das Thema einer Diskussion der Serie von Veranstaltungen um den 27. Juni. Als Reporter habe er kurz nach der Wende von 1989 die Verhandlungen im damaligen tschechoslowakischen Parlament miterlebt, erinnert sich Petr Marek.
Auch damals hat man mitbekommen, dass die Behandlung vieler Entwürfe im Parlament von den Protagonisten des frühen Regimes verlangsamt oder verhindert worden ist. Oder aber es herrschte damals ein Mangel an Mut bei den Vertretern der anderen politischen Parteien. Die linken Parteien nahmen bald nach der Wende massenweise ehemalige Kommunisten auf. Sie hatten kein Interesse an einer eindeutigen Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit. In Wirklichkeit schleppen wir die negativen Folgen bis heute mit.
Wäre die Distanzierung vom kommunistischen Regime tiefer gewesen, könnte die tschechische Gesellschaft heutzutage gesünder sein, meint der Bürgeraktivist.
Milada Horáková schrieb in ihrem Abschiedsbrief einige Stunden vor ihrem Tod: Ich schreite erhobenen Hauptes. Auch wir hätten einen weit mehr aufgerichteten Kopf haben können.
Martina Schneibergova war das mit ihrem Beitrag. Und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung. Natürlich können Sie alle unsere heutigen Beiträge auf unserer Webseite noch einmal nachhören. Und auch auf Facebook und Twitter finden Sie eine Auswahl unserer interessantesten Berichte sowie die aktuellsten Informationen aus Tschechien. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Ein schönes restliches Wochenende wünscht Ihnen Strachinja Bučan. Auf Wiederhören und Naslyšenou.